Bei der heutigen Aufnahme zur Selbsthilfegruppe Politik gab es ein paar Probleme mit der Internetverbindung, weshalb insbesondere am Anfang des Podcasts an einigen Stellen Daniel schwierig zu verstehen ist bzw. kurz aussetzt. Wir bitten dies zu entschuldigen, das wird sich nächstes Mal nicht wiederholen, wenn die Internetverbindung wieder etwas stabiler ist. Viel Spaß mit der Selbsthilfegruppe Politik. So, und damit herzlich willkommen zur fünften Folge in der Selbsthilfegruppe Politik. Heute erstmal nur mit Marlon, Daniel und mir. Könnte noch sich ändern, aber auch heute reden wir wieder völlig zu Unrecht nicht darüber, welche Haarfarbe eigentlich Donald Trump inzwischen hat. Sondern wir reden unter anderem über Corona. Die aktuellen Zahlen sind ja vorsichtig, vorsichtig mit einer leichten Hoffnung belegt. So zumindest konnte man das raushören, wenn man sich diese Woche mit den Meldungen aus dem Robert-Koch-Institut befasst hat. Die Zahlen sind zwar weiterhin hoch, aber wer jetzt in Mathematik mitdenken kann, dann dem sei gesagt, die dritte Ableitung der Infektionszahlen, die geht wieder nach unten. Also die Rate, mit der die Infektionszahlen zunehmen, geht wieder runter. Klingt erstmal noch nach einem sehr kleinen Erfolg, aber es ist ein möglicherweise erster Zwischenerfolg im Lockdown Light. Und um den soll es heute unter anderem auch gehen. Und um die Frage, wie viel halten wir eigentlich noch aus? Labore warnen vor endenden Testkapazitäten. Ungefähr die Hälfte der deutschen Krankenhäuser meldet, dass zumindest die Kapazitäten eng werden. Überlastet sind rund 100, 120 Krankenhäuser derzeit. Und die Teststrategie hat das Robert-Koch-Institut jetzt auch geändert. Es empfiehlt jetzt nur noch symptomatische Patienten und Kontaktpersonen von positiv Getesteten zu testen und nicht mehr solche Personen, die einfach nur so ein unwohles Gefühl haben oder die irgendwie mit Kontaktpersonen Kontakt hatten, also Kontaktpersonen zweiter Art sind. Bayern weicht davon ab. Söder verspricht weiterhin Tests für alle. Und wir fragen uns, und auch die Menschen in Deutschland fragen sich zunehmend, geht das eigentlich alles noch gut? Und diese Frage möchte ich jetzt meinen geschätzten Gesprächspartnern stellen, Marlon und Daniel. In Österreich wurde jetzt der Lockdown auch nochmal verschärft. Da ist jetzt ja wieder eine Ausgangssperre in Kraft getreten. Geht das eigentlich alles noch gut?
Ja,
Ja, dann
da würde ich gerne mal
beginnt es
von
gleich.
Daniel hören. Kannst du was dazu erzählen, Daniel? Ich habe das heute nur im Radio angeschnitten gehört, was sich da in Österreich verändert hat. Kannst du das mal kurz einen Überblick geben?
Also zu Beginn wäre es vielleicht mal gut zu erwähnen, wo die Zahlen in etwa waren. Also kürzlich gab es zum Beispiel an einem Tag 9.000 Neuinfektionen. Normalerweise spricht man ja immer von einem Verhältnis 1 zu 10 zu Deutschland. Das würde 90.000 Fällen in Deutschland entsprechen, was natürlich nicht gegeben ist. Und dementsprechend wurden dann schon Gerüchte laut, dass eine Verschärfung ansteht. Die Medien waren davor schon informiert, vor dieser Pressekonferenz, die gestern stattgefunden hat. Und letztendlich wurde bei dieser Pressekonferenz dann wieder ein Lockdown, wie ja schon im Frühling war, verkündet. Das heißt, es gibt eine Ausgangssperre und eigentlich nur drei Gründe, drei wesentliche Gründe, um das eigene Haus zu verlassen. Also da wäre zum Beispiel der Job, Deckung der Grundbedürfnisse oder jemandem zu helfen zum Beispiel. Und natürlich sind auch jetzt Schulen und Kindergärten wieder geschlossen, beziehungsweise im Distance Learning.
Also eine Situation, wie wir sie
Ja.
in Deutschland im Frühling hatten, so ähnlich, oder?
Das kann man durchaus so sagen, ja.
War das
Das
auch
wird jetzt
in
in
Österreich
dieser
im Frühling
Saison,
so?
ja, durchaus, würde ich durchaus vergleichen, wobei diese Situation noch von den Spitalskapazitäten her zum Beispiel, aber
dieser Lockdown ist jetzt offiziell bis 7. Dezember begrenzt, weil man sozusagen noch hofft, dass das Weihnachtsgeschäft noch irgendwie retten zu können.
Ja, das müssen wir mal schauen, wie sich das in Deutschland weiterentwickelt. Man hört ja irgendwie, ich hatte jetzt auch den Drosten-Podcast die Woche gehört, irgendwie war da auch thematisiert worden, dass die Kurve in Deutschland vielleicht deswegen abflacht, weil halt die Labore mit ihren Testkapazitäten an ihre Grenzen stoßen, dass einfach, ja, es nicht mehr wirklich dargestellt werden kann, wie viele tatsächlich infiziert sind, weil wirklich viele Tage Verzug anscheinend sind, bis ein Ergebnis ausgegeben wird. Das sind keine tagesaktuellen Daten mehr. Orientieren kann man sich jetzt letztendlich wahrscheinlich nur noch an den Intensivpatienten in den Krankenhäusern und um darauf dann zurückzuschließen, wo ungefähr oder wie hoch die Infektionsrate tatsächlich sein könnte. Was ich mich auch frage, ist, wo die Antigen-Schnelltests bleiben. Die müssten eigentlich schon längst da sein. Es gibt ja diese riesenlange Liste von zugelassenen Antigen-Schnelltests beim Bundesgesundheitsministerium. Und die sind ja zwar nicht so gut im Detektieren wie die Labortests, aber sie könnten doch auf eine schnelle und einfache Art dabei helfen, einen Überblick zu gewinnen, wie schlimm die Situation tatsächlich ist oder, naja, Näherungswert geben. Und darüber hinaus brauchen wir die Antigen-Schnelltests eigentlich auch, um mal wieder so ein bisschen den Alltag hochfahren zu können. Denn es wurde schon im Sommer so dargestellt, wenn man diese Tests flächendeckend hat, dann kann man auch wieder größere Veranstaltungen stattfinden lassen. Jeder, der, ich sag mal, zu einem Konzert gehen will, macht vorher diesen Schnelltest. Und wenn der negativ ausfällt, dann heißt es zwar nicht unbedingt, dass der Betroffene kein Corona hat, aber er hat zumindest eine so geringe Virulenz, dass er für die nächsten Stunden mit sicherer Wahrscheinlichkeit nicht ansteckend sein wird, sodass man sagen kann, okay, hier so ein Konzert, 2-3 Stunden, dann kann man die Leute da reinlassen, alle, die negativ getestet wurden. Das ist natürlich etwas unglaublich Wichtiges für die Veranstaltungsbranche, dass das jetzt endlich umgesetzt wird. Aber auch, wie wir sehen, die Laborkapazitäten laufen ins Limit. Die Testmodifikation wurde verändert, wer wird wie und wann noch getestet und wer eben nicht mehr. Wir brauchen halt diese Schnelltests auch, um einen guten Überblick zu bekommen, wie sich die Krankheit oder das Virus weiter ausbreitet, um dann wieder auch gegensteuern zu können. Das ist tatsächlich so. Jetzt sind wir im Lockdown Light, was schon ein Anzeiger dafür ist, dass wir Superspreading-Events nicht zurückverfolgen können, Corona-Herde nicht eindämmen können. Und letztendlich müssen alle Maßnahmen darauf ja zielen, dass unser Gesundheitssystem nicht zusammenbricht und wir dann am Ende hier solche Bilder haben wie im Frühjahr in Italien, als das Militär mit Kolonnen von LKWs die Leichen wegschaffen musste. Wir sind bisher sehr gut in Deutschland weggekommen im Vergleich zu unseren Nachbarländern. Nur ich habe jetzt mittlerweile die große Sorge, dass wir gleichziehen werden mit den wirklich schlimm betroffenen Nachbarländern und dann hier ähnliche Bilder produzieren werden wie diese am Anfang des Jahres. Und das muss nun wirklich nicht sein, weil ich auch viel zu viele Menschen in meinem Umfeld habe, die eindeutig zur Risikogruppe gehören, wo ich mir wirklich große Sorgen mache, dass denen was passiert. Und wenn ich selbst nicht mal mehr richtig feststellen kann, ob ich vielleicht sogar selbst infiziert bin, weil ich asymptomatisch bin, dann macht man sich schon Gedanken, wie macht man das Weihnachten? Wir haben jetzt gesagt, um mal persönlich hier reinzubringen, wir haben gesagt, okay, wir versuchen uns 2 Wochen vor Weihnachten, meine Frau, meine Kinder und ich, nach Möglichkeit irgendwie in Selbstisolation zu begeben, sofern sich das mit Schule und Beruf sinnvoll vereinbaren lässt, damit wir dann sagen können, okay, wir schleppen es nicht zu unseren Großeltern, die aufgrund verschiedener Vorerkrankungen und des Alters keine guten Aussichten hätten bei der Infektion, davon zu kommen. Und im Dezember können wir davon ausgehen, also um Heiligabend rum, dass es auch nicht mehr so viele Intensivbetten geben wird. Und das ist natürlich auch ein hoher psychologischer Stressfaktor, der dazukommt. Und wenn dann auch der Eindruck entsteht, dass jetzt hier die Gesundheitsämter und die Labore es einfach nicht mehr packen, dann zieht einen das natürlich zusätzlich runter.
Ich möchte das Ganze noch kurz nochmal, War das nicht sogar in Österreich so, Daniel, korrigiere mich, wenn ich das falsch im Kopf habe, aber in der ersten Welle hatte Österreich doch die Lage offenbar besser im Griff, oder?
Ja, absolut. Das hat sich dann im Laufe der Zeit verändert. Da gab es ja mal dieses Ranking, welches Land die Pandemie am besten gemanagt hat. Ich glaube, da lag Österreich auf Platz, wenn ich richtig erinnere. Und jetzt ist die Lage ja, würde ich sagen, fast umgedreht, weil Österreich hat jetzt die höchste Rate an Neuinfektionen, glaube ich, wenn man das auf die Einwohnerzahl sozusagen umlegt.
Ja, also der psychologische Stress, der wird auch größer. Erlebe auch ich im Alltag. Und was ich aber nicht ganz verstehe, ist dieses Festhalten an Weihnachten. Also ich verstehe es natürlich schon, aber ich finde, es zeigt mal wieder, wie an Weihnachten festgehalten wird, ja nicht, weil wir alle so gerne also wir verbringen hoffentlich die meisten von uns gerne Weihnachten mit der Familie. Aber Daniel hatte das gerade schon angemerkt, es geht ums Weihnachtsgeschäft. Es geht ums Weihnachtsgeschäft und ich habe das Gefühl, dass in der aktuellen Corona-Schutzverordnung quasi Artikel 1 lautet, die Würde des Weihnachtsgeschäfts ist unantastbar. Also tun wir jetzt alles nur, um Weihnachten wieder so zu tun, als ob nichts wäre. Und dann im Januar wieder uns alle diesem Stress aussetzen. Und ich habe das Gefühl, ich sag mal, mit jeder Runde, die man in diesem Karussell dreht, wird es doch nur noch absurder, noch schwieriger, noch weniger nachvollziehbar. Warum hört man, ich meine, gut, klar. Niemand will sich hinstellen und sagen, Leute, Weihnachten könnt ihr vergessen. Aber wäre nicht Ehrlichkeit auf lange Sicht besser an der Stelle?
Also ich finde das ist schwierig, weil man versucht wirklich jetzt die Bevölkerung zurzeit dazu zu ermuntern, durchzuhalten. Wenn man jetzt immer mit so einer Dystopie kommt und sagt, ja Leute, also wir machen jetzt mal dicht, das wird mindestens bis Mai dauern, weil in der kalten Jahreszeit das Virus nun mal gute Chancen hat, sich stark zu verbreiten. Und wir können einfach sagen, besser werden kann es frühestens nach Ostern. Dann hast du natürlich eine Zeitperspektive von mehreren Monaten. Da gehen die Leute auf Grundeis. Das kannst du ja nicht machen. Also musst du halt, wie nannte Drosten das, the Hammer and the Dance machen. Also immer eine Vollbremsung für einen Monat, was wir jetzt ja de facto nicht gemacht haben. Dann wieder ein bisschen lockern, damit die Leute nicht komplett eingehen in ihre Einschränkungen. Und dann wieder vollbremsen. So kannst du dann natürlich durch den Winter zuckeln, wenn du halt nicht bereit bist, das zu tun, was auch einige fordern, nämlich einen richtigen harten Shutdown. Also wirklich mal alle Leute 2 Wochen lang komplett einisolieren. Niemand muss mehr zur Arbeit gehen, alles schließt, die Behörden auch. Sozialkontakte werden wirklich massiv runtergefahren. Dann würde natürlich auch die Verbreitung des Virus stark zurückgehen und dann hätte man natürlich hinten dran wieder eine längere Zeitachse, bis man wieder eingreifen muss. Der wirtschaftliche Schaden, der dadurch allerdings entstehen würde, der ist immens. Jetzt bei diesem Lockdown Light hat ja der Rat der Wirtschaftsweisen, war das glaube ich ja letztens gesagt, dass uns das ja nur 0, irgendwas Prozentpunkte an Wirtschaftswachstum kostet und auch nur noch 0, irgendwas an Wirtschaftswachstum, wenn wir das auch noch den Dezember durchziehen. Vieles verlegt sich halt in das Online-Geschäft und wird da abgefangen. Es ist ja nicht nur so, dass jetzt die Wirtschaft durch Corona leidet und alles eingeht. Und gerade der Bereich Online-Handel hat ja massive Zuwächse und die ganze Logistik drumherum auch. Also es gibt ja auch Bereiche, die profitieren enorm durch die Corona-Situation und gleichen ja auch vieles aus, was in dem Vor-Corona-Wirtschaftssystem jetzt verloren geht. Was mich allerdings immer irritiert ist, wenn sich Christian Lindner und der Herr Lindemann von der CDU hinstellen und sagen, wir müssen die Gastronomie wieder aufmachen, damit auch der Einzelhandel in den Innenstädten wieder mehr Belebung bekommt, weil wenn die Leute essen gehen, gehen sie vielleicht vorher noch mal shoppen und das widerspricht ja komplett der Idee, die Sozialkontakte runterzuschrauben. Sag doch nicht, Leute, wir machen jetzt die Gaststätten wieder auf. Am besten ihr geht dann vorher noch ins Nagelstudio und mit eurer besten Freundin oder noch eure Clique und dann trifft man sich wieder vor der Tür ohne Abstand, weil im November ein kalter Wind weht und weil man sich nicht versteht, zieht man nochmal die Maske runter. Das ist absurd. Also es sind ja alle Maßnahmen, die jetzt aktiviert wurden, darauf ausgerichtet, den Leuten keinen Anlass zu geben, das Haus zu verlassen. Und wenn sie das Haus nicht verlassen, dann können sie auch nicht eine Infektion bekommen beziehungsweise diese verbreiten. Also es wirkt dieser Lockdown wirkt schon deutlich durchdachter. Was jetzt halt uns auf die Füße fällt, ist, dass anscheinend es doch so ist, dass die Schulen und Kitas jetzt zum Treiber der Infektion werden. Und da denke ich auch, dass wir am Montag dann mindestens in das Wechselszenario gehen werden, was die Schulen angeht. Sprich, dass die Klassen halbiert werden und Teil Homeschooling, Teil Präsenzunterricht dann stattfinden wird. Weil alles andere kann man jetzt nicht mehr argumentieren, dass es irgendwo anders herkommt mit den Infektionen. Vor dem Lockdown hatten wir das ja auch schon, dass 75% des Infektionsgeschehens nicht mehr erklärt werden konnten, weil man es nicht mehr blicken konnte. Und das Weihnachtsgeschäft, um nochmal darauf zurückzukommen, und dessen Würde wird jetzt halt in den Online-Bereich verlegt. Aber die psychologische Wirkung auf die Leute, wenn sie ihr Weihnachten nicht mit der Familie verbringen können, auch die Alten alleine zu Hause sitzen, das wird glaube ich, dann viele dazu bringen, nicht mehr bei den Maßnahmen so mitzuziehen, weil sie diese dann irgendwo sagen, das geringere Übel ist jetzt doch vielleicht die Krankheit.
Ja, aber wir sind uns doch, glaube ich, einig, um in der Sprache zu bleiben, wir haben jetzt eigentlich nicht dolle genug gehämmert, um Weihnachten wieder zu tanzen oder um ausschweifend zu tanzen zu Weihnachten. Da müssen wir vielleicht nochmal den Hammer nachziehen. Aber, das hatte Marlon ja auch jetzt gerade schon angeteasert, am Montag gibt es die neue Konferenz von Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten. Es soll nachjustiert werden. Wie immer ergebnisoffen. Aber ich glaube, ich reihe mich da mal bei Daniels Einschätzung ein. Es kamen ja gerade in den letzten Tagen noch mal Zahlen raus dazu, wie viele Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne sind. In wie vielen Schulen eigentlich, so ungefähr 10% sind das, mal grob über den Daumen, in denen der normale Corona-Präsenzunterricht nicht mehr stattfindet, sondern schon irgendwie auf irgendeine Art und Weise Sonderregelungen eingetroffen sind, wegen Fällen, die dort eben aufgekommen sind. Und ich denke mal, in die Richtung wird es auch gehen. Schulen und Kindergärten möglicherweise dann wieder zu. Und dann die Frage, haben wir nicht eigentlich die Gastronomie zugemacht, um die Schulen und Kindergärten offen zu lassen? Oder müssen wir uns einfach eingestehen, dass wir wieder alles zumachen müssen? Gehen wir wieder den österreichischen Weg? Oder, was ja auch immer noch diskutiert wird, der schwedische Weg, live and let die sozusagen, sich eingestehen, nee, wir wollen für die Mehrheit ein möglichst normales Leben und dann eben eine etwas höhere Todesrate in Kauf nehmen. Aber ich habe das Gefühl, dass es ein Weg ist, der bei allen Corona-Demonstrationen, und zu dem Thema kommen wir gleich noch, immer noch relativ unbeliebt ist in Deutschland. Gut. Wollen wir zu einem ganz kurzen Exkurs nochmal zur US-Wahl kommen? Ich habe gerade schon angesprochen, Donald Trumps Haare wollen wir heute nicht thematisieren. Aber er ist natürlich vor die Presse getreten, jetzt fast eine Woche, nachdem feststand, dass er verloren hat. Hat sich eigentlich auch hauptsächlich zum Thema Corona geäußert, deswegen passt das jetzt. Ja, hat so ein bisschen darüber geredet, dass er ja keinen Lockdown will, er hält das alles für übertrieben. Er sagt zwar, das Virus sei, Zitat, kompliziert, aber die Trump-Administration hätte das immer sehr gut verstanden. Und unter seiner Regierung würde es keinen Lockdown geben. Und dann ist ihm was rausgerutscht. Das war allen Medien sehr wichtig zu betonen, dass ihm das rausgerutscht ist. Unter welcher Regierung auch immer da kommen mag, wer weiß, hat er dann gesagt. Und da haben dann die kritischen Beobachter reininterpretiert. Auch Donald Trump wird so langsam der Tatsache gewahr, dass er diese Wahl verloren hat. Sämtliche Klagen, alles, was juristisch sein Team dort quasi in den Ring geworfen hat, ist alles gegen die Wand gefahren. Einige Dinge haben die Anwälte selbst wieder aufgegeben, beziehungsweise sind quasi aus dem Team auch teilweise rausgegangen. In einigen Fällen haben die Gerichte die Klagen zurückgewiesen. In einigen Fällen wird ja sogar nochmal nachgezählt, aber es ist eigentlich klar, dass das nichts bringen wird. Die Auszählung ist soweit fast komplett zu Ende. Joe Biden gewinnt mit der gleichen Marge, mit der Donald Trump vor 4 Jahren gewonnen hatte. 306 Stimmen, das ist deutlich über den Durst von den 270 Gebrauchten. Und das ist im Prinzip gegen die Hoffnung der Republikaner, die ja immer im US-amerikanischen Wahlsystem ein bisschen bevorzugt sind, weil sie tendenziell in ländlichen Gebieten etwas stärker sind. Und weil eben in diesem Wahlmännergremium die Anzahl der Staaten ein bisschen wichtiger ist als die tatsächliche Anzahl der Wählerinnen und Wähler. Und wenn es eben viele ländliche Staaten gibt, dann ist es im Prinzip fast egal, ob die Demokraten Kalifornien gewinnen, was die meisten Wahlmännerstimmen mit sich bringt. Wenn eben aber eine Kalifornierin oder ein Kalifornier eine Stimme hat, die um ein erhebliches unwichtiger ist als die Stimme einer Person aus Wyoming zum Beispiel, was ein sehr ländlicher Bundesstaat ist, der tendenziell republikanisch ist. Und auf der Ebene unterhalb der Präsidentschaftswahlen gibt es dann in Amerika eine Taktik, die in diesen Zeiten auch nach Deutschland oder die zumindest erstmal Schlagzeilen gemacht hat bis nach Deutschland. Und die Rede ist vom sogenannten Gerrymandering. Und da geht es darum, dass Wahlkreise auf eine Art und Weise zugeschnitten werden, die einen bestimmten Bewerber oder eine bestimmte Partei bevorzugen. Also sie werden quasi so zugeschnitten, dass das, was hinterher rauskommt beim Wahlergebnis, nicht mehr wirklich das ist, was in absoluten Stimmen tatsächlich gewählt wurde. Weil in Amerika ja bei allen Wahlen grundsätzlich das Mehrheitswahlrecht gilt. Also selbst wenn Parlamente gewählt werden in Amerika, geht es ja nicht darum, dass dann tatsächlich die Parteien jeweils die Prozente bekommen, die sie in ihren absoluten Stimmanteilen bekommen haben, sondern selbst bei Parlamentswahlen gibt es dann eben Gebiete, in denen man die absolute Mehrheit gewinnen muss. Und selbst da gibt es dann eben das Prinzip, wenn in einem bestimmten Wahlbezirk eben der eine Kandidat 51% und der andere 49% hat, dann nimmt eben der mit 51% alles mit. Das nennt man Gerrymandering, geht schon über 100 Jahre zurück auf einen Mann, der Gary mit Nachnamen hieß, in Amerika Politik gemacht hat, für die Neuzuschneidung von Wahlbezirken zuständig war und mal einen Wahlbezirk geschaffen hat, den dann die Presse als salamanderartig bezeichnet hat, weil das dann aussah wie ein Salamander. Und deswegen redet man vom Gerrymandering. Und ich wollte erstmal euch beiden fragen, wie viel habt ihr davon gehört? Was habt ihr dazu mitbekommen? Und habt ihr das auch schon mal in Deutschland mitbekommen? Oder habt ihr ähnliche Fälle aus Deutschland oder aus Österreich auch schon mal gehört? Nach dem Motto, Politiker wählen ihre Wähler statt andersrum.
Also ich kannte das Thema bis heute gar nicht. Ich habe mir das im Vorfeld von unserem Podcast hier auf dem Pad angeguckt und mal gegoogelt und war sehr erstaunt. Also das ist ja schon irgendwo ein extrem undemokratisches Werkzeug, das es da gibt. Ich habe es aber nur kurz angerissen und mir halt genau dieses Salamander-Beispiel angeguckt. Du hattest im Pad noch irgendwas geschrieben, Münster aktuell.
Ja, kommen wir gleich
zu. Was in Deutschland abgeht, dazu bin ich gar nicht gekommen, auch die Zeit ein bisschen knapp. Ich bin auch erst kurz vor dem Podcast reingekommen.
Daniel, du das Thema schon mal vor dem Podcast jetzt hier heute gehört?
Ich kannte das Thema, aber den Begriff dazu kannte ich tatsächlich nicht, aber eigentlich nur im Zusammenhang mit den USA. Zum Beispiel in Florida war das ja doch ziemlich üblich, dass diese Wahlkreise dann auch eingeteilt werden. Ich habe irgendwo gelesen, da wurde ein neues Gesetz gemacht, das genau das verhindern sollte. Also neuerdings sollen diese Wahlkreise nach geografischen Grenzen gezogen werden. Inwieweit das dann tatsächlich funktioniert, möchte ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, das wäre auch die beste Variante, um das zu verhindern. Eine unabhängige Kommission, die diese Wahlkreise nach geografischen Grenzen einteilt. Nur das Problem hierbei ist, dass der politische Wille vorhanden sein muss. Und zumindest habe ich das Gefühl, dass dieser Wille bei keiner Partei so richtig vorhanden ist. Zumindest bei keiner mehrheitsfähigen Partei.
Vielleicht nochmal ganz kurzer Background zu den USA und zu der Frage von geografischen Grenzen. Was wir ja aus Deutschland, und ich meine, dass es in Österreich nicht anders ist, kennen, ist, dass die kommunale Ebene relativ so aufgebaut ist, dass sie erstens auch immer eine Relevanz hat für Wahlen. Also die Zuschneidung von Wahlkreisen orientiert sich immer mindestens an Gemeindegrenzen, im besten Fall auch an Kreisgrenzen. Außerdem sind ja Kreise zum Beispiel oder auch kreisfreie Städte in Deutschland so zugeschnitten, dass sie natürlich stark variieren in ihrer Einwohnerzahl, ja, aber im Prinzip schon vergleichbare Einheiten sind. Ja, es gibt dann Landkreise oder natürlich auch Städte, die dann über 1 Million Einwohner haben. Und es gibt Landkreise mit sehr wenigen Einwohnern, vielleicht so 50.000 oder so. Aber in ländlichen Regionen sind eben die Landkreise größer und Großstädte sind eben dann eigene Stadtkreise in Deutschland. Und das ist in den USA zum Beispiel überhaupt nicht der Fall. Also die Landkreise in den USA, die sogenannten Counties, sind quasi mehr oder weniger nur über die Fläche vergleichbar. Also die haben alle ungefähr die gleiche Fläche, wenn man sie jetzt im Schnitt nimmt. Aber es gibt Counties in ländlichen Regionen, in denen liegen 3 Dörfer und die haben 200 Einwohner. Und auf der anderen Seite gibt es Counties, die umfassen Los Angeles und alle seine Vorstädte und das hat dann 10 Millionen Einwohner. Insofern können halt Wahlkreise in den USA nicht einfach nach den geografischen und administrativen Grenzen der Counties zum Beispiel oder Ähnlichem verlegt werden, sondern sie müssen in den USA zumindest schon separat verlegt werden. Aber wie eben schon angemerkt, das wird dann sehr kreativ ausgebaut. Ja, also in Florida, das Beispiel hatte Daniel eben angebracht, gibt es eben den Fall, dass man dafür sorgen will, sagen wir mal, wir haben 2 Großstädte mit Vorstadtumgebungen und ländlicher Region dazwischen. In den Vorstädten geht es so 50-50 aus zwischen Demokraten und Republikanern. In der ländlichen Region sind die Republikaner klar im Vordergrund und in den Innenstädten die Demokraten. Und dann gibt es die Aufgabe, eben diese Region in eine bestimmte Anzahl Wahlbezirke aufzuteilen. Und dann nimmt man einfach einen Wahlbezirk, das gibt es in Florida dann wirklich, da wird dann einfach die eine Innenstadt mit der anderen Innenstadt über einen ganz schmalen Streifen quasi entlang der Autobahn verbunden als ein Wahlbezirk, in dem quasi 99% Demokraten wählen. Und alle anderen Wahlbezirke sind so zugeschnitten, dass die Republikaner eine mehr oder weniger sichere Mehrheit haben. Das kennt Deutschland natürlich so nicht, weil es immer Verhältniswahlrecht gibt. Aber was es in Deutschland ja schon auch gibt, bei Wahlen zu Landtagen, zum Bundestag und übrigens ja auch bei Kommunalwahlen, sind die sogenannten Direktmandate. Und da gibt es eine Entwicklung, die jetzt hier in meiner Heimatstadt Münster jetzt vorangeschritten ist. In Nordrhein-Westfalen sind in 2 Jahren die nächsten Landtagswahlen. Und man muss als Background wissen, Münster hat ungefähr 350.000 Einwohner und hat bei Landtagswahlen normalerweise 2 Wahlbezirke zu besetzen. Und da ist man bisher hingegangen, oder diese beiden Wahlbezirke für die Landtagswahl waren bisher so strukturiert, dass man gesagt hat, naja, die südliche Hälfte der Stadt ist ein Wahlbezirk, die nördliche Hälfte ist der andere. Und in beiden Wahlbezirken war mehr oder weniger zu gleich großen Teilen die Innenstadt als auch die Vororte präsent. In der Innenstadt leben natürlich mehr Menschen, aber im Prinzip können beide Wahlbezirke als mehr oder weniger repräsentativ für ganz Münster gelten. Münster musste halt zwei Direktmandate stellen aufgrund seiner Größe. Und man hat eben einfach die Grenze in der Mitte gezogen und so diese Direktmandate von Münster aus zugeteilt. Und jetzt ist Münster größer geworden gegenüber anderen Kreisen und Städten, die Einwohner verloren haben. Und es ist erforderlich geworden, dass Münster 3 Wahlbezirke bekommt. Dann gibt es dazu Vorschläge, die die Stadtkreise bzw. die kreisfreien Städte und die Kreise machen müssen. Und Münster, das ist jetzt in der Kommunalwahl diesen Herbst nochmal bestätigt worden, hat einen CDU-Bürgermeister und knapp auch eine stärkste Fraktion, die der CDU angehört. Und sämtliche umliegenden Kreise und Gemeinden haben auch eine starke CDU-Dominanz und teilweise sogar noch absolute Mehrheiten der CDU in ihren Kreistagen. Und das Problem, oder ich sage jetzt mal das, was der CDU sehr unangenehm ist, ist, dass in der Innenstadt im Kernbereich von Münster die Grünen eine starke Mehrheit haben und dass natürlich im Kernbereich von Münster auch die meisten Menschen wohnen. Und wenn man jetzt Münster in 3 Wahlbezirke aufteilen würde, dann würde das sehr wahrscheinlich werden, also fast unumgänglich, dass einer davon an die Grünen geht. Weil in irgendeinem der 3 Wahlbezirke wäre dann so viel Innenstadt drin, dass das ganz sicher an die Grünen gehen würde, als Direktmandat. Und da hat sich die CDU was Cleveres überlegt und sich mit den Kollegen in den Kreistagen der umgebenden Städte zusammengesetzt und einfach gesagt, naja, wir können ja Wahlbezirke auch über Kreisgrenzen hinaus verlegen oder versetzen oder aufbauen. Das gibt es durchaus, es ist auch an sich nichts Verwerfliches. Aber im Vorschlag der CDU, der jetzt auch erstmal State of the Art ist, also der quasi aktueller Stand der Debatte ist, ist vorgesehen, dass es halt einfach 3 Bezirke gibt, die jeweils vom Rand der Innenstadt oder von der Mitte der Innenstadt bis 3, 4, 5 Dörfer weiter teilweise den halben Nachbarkreis mit umfassen, sodass es wieder relativ unwahrscheinlich wird, dass die Grünen ein Direktmandat bekommen. Also wer dachte, sowas Verrücktes, das machen ja nur die Amis und das gibt es ja auch nur in Amerika und das kann es ja in Deutschland gar nicht geben, weil wir ja kein Verhältniswahlrecht haben. Weil wir Verhältniswahlrecht haben, Entschuldigung. Turns out, wir haben auch in Deutschland immer noch das Element der Direktwahl und wir haben auch in Deutschland die Strategie derjenigen, die in Amt und Würden sind, dafür verantwortlich sind, Wahlbezirke zuzuteilen, die das natürlich in ihrem Interesse machen. Und da ist die Frage, Daniel hatte gerade schon was genannt, ein unabhängiges Gremium an geografischen Grenzen festmachen. Was macht man? Was tut man?
Also so wie du das beschreibst, also es ist ja eine Vorteilssituation, entweder für die CDU oder für die Grünen. Also wenn der Innenstadtbereich jetzt ein Wahlbezirk werden würde, dann hätten die Grünen natürlich einen klaren Vorteil. Du hast ja auch gesagt, in der Vergangenheit war es halt so, dass es sehr repräsentativ war, als man nach Nord und Süd geteilt hat. Und jetzt bei der Dreiteilung ist es ja offensichtlich nicht mehr möglich, eine gute repräsentative Abbildung herzustellen. Und jetzt entsteht da quasi ein Kampf zwischen Schwarz und Grün. Und da die jetzt auch noch für sich oder ja das vor Ort lokal entscheiden, wie da die Bezirkslinie zu ziehen ist, ergibt sich ja auch daraus eigentlich die Ursache des Problems. Also dann muss man noch hinterfragen, warum wird das ja von diesen Gremien auf diese Art und Weise entschieden, wo die Wahlbezirksgrenze langläuft. Wenn man weiß, dass die das ja maßgeblich beeinflussen, dass es am Ende vielleicht, was die Direktmandate angeht, nicht mehr zwingt den Wunsch der Wahlbevölkerung abbildet. Dann muss man ja diesen Punkt angehen und sagen, okay, dann müssen wir ohnehin den Weg finden, dass überhaupt keiner von den Involvierten, und das wäre auf Landes- und Bundesebene immer noch gegeben, wenn sich die dortige Politik drum kümmern müsste, dass da ja Leute, die direkt davon profitieren können, ihre Finger mit im Spiel haben. Da müsste man ich weiß gar nicht, wo ich das mal gehört habe, es gibt ja jetzt auch im Rahmen der Bürgeraktivierung wieder mehr Demokratie zu machen, ja auch in einigen Orten diese Dorfräte, sag ich mal, wo alle zusammenkommen, querbeet durch die Bevölkerung, vollkommen parteiunabhängig und sich da auch verständigen, was sie eigentlich an ihre Politiker formulieren sollen, wollen, was die umsetzen sollen. Also da muss man wirklich mal schauen, wie kriegt man überhaupt ein unabhängiges Gremium aufgebaut, das sowas entscheiden kann. Müsste man dafür dann Institutionen schaffen, die nachweisen können, dass sie unabhängig sind? An und für sich zeigt das aber, wie ich schon sagte, dass die jetzige Regelung ungünstig ist.
Vielleicht nochmal ganz kurze Intervention. Nicht, dass der Eindruck aufkommt, hier dürfte quasi oder generell in Deutschland wäre das möglich, dass quasi die Kommunalpolitik ihre eigenen Wahlgrenzen bestimmt. Ganz so ist es nicht, aber es ist natürlich so, die Wahlbezirke, die Landtagswahl werden letztendlich durch Landesgesetz, also im Landesparlament von Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, verabschiedet, beschlossen. Da hat jetzt auch aktuell Schwarz-Gelb die Mehrheit. Und es ist aber üblich, dass man eben diese Veränderung der Wahlbezirke, wenn sie denn ansteht, nur in Einvernehmen mit den örtlichen Institutionen und der kommunalen Selbstverwaltung macht. Das heißt, dass es eben da diese Tradition mehr oder weniger gibt, dass die Landesregierung macht einen Vorschlag, die Kreise machen einen Vorschlag und es wird dann eigentlich kein Vorschlag genommen, der quasi nicht auch von den Kreisen zumindest akzeptiert wird. Das heißt, es ist nicht so, dass die Kreise jetzt selbst ihre Wahlbezirksgrenzen quasi für die Landtagswahl bestimmen. Das macht dann schon die Landespolitik. Aber du hast ja auch gerade schon darauf hingewiesen, auch da ist ja dann wieder die gleiche Partei am Drücker. Und ich will das jetzt gar nicht komplett auf die CDU schieben. Könnte natürlich auch, wenn es eine SPD-Mehrheit gibt, so sein, dass dann Wahlbezirksgrenzen irgendwie, ich sag jetzt mal, pro SPD verschoben werden. Ich fand das ein spannendes Thema, weil ich darauf hinweisen wollte, dass es das eben nicht nur in Amerika gibt. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht eigentlich aus dem Selbstverständnis heraus, weil für mich war das nämlich insofern auch neu, dass ich nämlich auch immer dachte, dass es in Deutschland so ein bisschen das Selbstverständnis gibt, dass sowas nicht durch die Parteien entschieden wird. Aber da habe ich mich auch getäuscht. Und dass sowas übrigens auch keine wirkliche Welle macht. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt hier das Thema Nummer 1 in Münster wäre. Das ist jetzt nicht so, dass die Leute jetzt sagen, oh, das ist aber sehr undemokratisch oder sehr fragwürdig, was die CDU da macht. Das machen die Leute bei vielen Themen nicht. Aber ich finde, gerade bei solchen Themen müsste es doch nicht eigentlich das Selbstverständnis geben, dass die Parteien auch von sich aus sagen, nee, wisst ihr, also wenn wir das schon entscheiden müssen, dann machen wir das so, dass auf keinen Fall ja, der Gedanke aufkommen kann, dass wir das zu unseren Gunsten machen. Oder? Daniel, weißt du, wie das in Österreich ist, ehrlich gesagt? Ich weiß es nämlich schon außerhalb von NRW
nicht. Also geteilt bin ich nicht eingeweiht, aber mir wäre jetzt auch kein ähnlicher Fall bekannt. Ich glaube generell, das Thema ist im deutschsprachigen Raum relativ unbekannt, würde ich sagen. Also selbst als ich nach diesem Fall in Münster gegoogelt habe, habe ich doch relativ wenig dazu gefunden.
Ja, ich habe ein bisschen geguckt in die Geschichte. Es gibt halt einzelne Fälle bei dem Neuzuschnitt von Wahlbezirken in Berlin zum Beispiel oder auch in Teilen von Sachsen, wo es dann regelmäßig auch den Vorwurf gab, dass das zu Ungunsten von Direktmandaten der Linkspartei passiert sei. Solche Fälle gab es, aber es wird immer wieder der Vorwurf erhoben, ohne dass natürlich das jetzt große Wellen schlägt. Gut, ich wollte eigentlich auch nur auf das Thema ein bisschen hinweisen, darauf sensibilisieren. Vielleicht kann ja, oder wenn euch das interessiert, könnt ihr ja einfach mal nachgucken, wann und wo eure Wahlbezirksgrenzen und von wem festgelegt wurden und ob die eigentlich den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen. Ich will nicht sagen, dass das in Deutschland die Ausmaße annimmt wie in Amerika, aber es ist nicht kein Thema. Und man muss natürlich fairerweise einfach sagen, dadurch, dass wir in Deutschland das Verhältniswahlrecht haben, das hier letztlich auch über der Direktwahl steht, wird natürlich sichergestellt, dass auch wenn jetzt aus Münster kein grüner Direkt quasi Wahlmensch nach Düsseldorf geschickt wird, dass natürlich trotzdem alle Stimmen, die jetzt auch in Münster für die Grünen abgegeben worden sind, trotzdem zählen und zum Endergebnis der Grünen auf Landesebene beitragen, zum Beispiel jetzt als Beispiel. Wobei natürlich...
Da möchte ich aber einhaken. Darf ich da mal einhaken? Das ist aber das Problem, dass viele Menschen, viele Bürger halt eben nicht Erst- und Zweitstimme gleich wählen. Also da gibt es ja eine Diskrepanz. Und wenn jetzt die Wahlbezirke so geschnitten werden, dass die Erststimme für den Direktkandidaten dann verfällt und die haben dann in der Zweitstimme, aber was halt eine gängige Kombo ist, grüner Direktkandidat, aber Partei wähle ich SPD, dann sind diese ganzen Stimmen verwirkt und haben nicht den Effekt, dass da vielleicht auch ein Mandat zustande kommt. Also bei die Grünen sind jetzt ein schlechtes Beispiel, aber du hattest die Linke gesagt, dass man vielleicht ein Direktmandat bekommt, ohne dass man quasi als Partei dann in das entsprechende Parlament einzieht. Das ist dann schon verlustbehaftet. Funktionieren würde das nur, dass man sagt, okay, das entsteht ja kein nennenswerter Schaden, wenn man da als Prämisse setzt, alle wählen Erst- und Zweitstimme gleich, aber das ist ja wahrlich nun nicht immer der Fall.
Es würde funktionieren, wenn alle Bundesländer das Wahlrecht hätten, das es zum Beispiel in Baden-Württemberg gibt. Da gibt es nämlich auf Landesebene keine Erst- und Zweitstimme. Und es wird einfach die Stimme für eine Partei gleichgesetzt mit der Stimme des jeweiligen Direktkandidaten. Das heißt, die beiden quasi Belegungswege, die es ja in Deutschland für Parlamente gibt, nämlich die Direktkandidaten in erster Linie und dann quasi die Verhältnisauffüller in zweiter Linie, werden quasi in Baden-Württemberg auf der Grundlage einer einzigen Stimmabgabe, eines einzigen Verhältnisses zusammengewürfelt. Das wiederum würde natürlich aber, wie du gerade sagst, den Leuten so eine gewisse Freiheit nehmen. Aber andererseits ist es natürlich das Element der Mehrheitswahl und der Direktwahl eines Kandidaten für einen Wahlkreis oder einer Kandidatin, dass es dann halt einen Gewinner oder eine Gewinnerin und mehrere VerliererInnen gibt, die möglicherweise auch relativ viele Stimmen bekommen haben. Und das Problem führt ja letztlich auch so ein bisschen zu der Thematik, wie groß wird eigentlich der Bundestag noch? Weil dass der so groß ist, liegt ja daran, dass wir eben in Deutschland beide Elemente berücksichtigen. Ich weiß, dass es natürlich Detailregelungen gibt, die eben nochmal extrem für diese Aufblähung sorgen und dass wir nicht grundsätzlich unser Zwei-Stimmen-Wahlsystem abschaffen müssen, um den Bundestag zu verkleinern. Aber die Grundproblematik liegt eben darin, dass wir diese Direktstimmen haben und dann auf Verhältnisse aufbauen quasi, also auf Verhältnisse hochrechnen. Und dass dann dabei rauskommen kann, dass es eben deutlich, deutlich mehr Abgeordnete gibt oder Ratsleute oder Kreistagsleute, als es eigentlich vorgesehen ist. Das ist ja übrigens in fast allen Parlamenten so, in Deutschland zumindest, dass da manchmal nur ein oder zwei, manchmal aber auch eben wie im Bundestagsfall eben 10% oder 20% mehr Leute drin sitzen, als eigentlich vorgesehen. Und ich weiß nicht, ich bin jetzt kein internationaler Wahlrechtsexperte, aber ich habe bisher noch kein Land gefunden. Wie ist das eigentlich in Österreich? Gibt es in Österreich auch dieses Erst- und Zweitstimmenwahlsystem?
Naja, grundsätzlich der Nationalrat, also zur Erklärung das Pendant zum Bundestag dann dementsprechend, hat eigentlich immer diese 183 Abgeordneten gehabt. Ich glaube, das geht mittlerweile bis auf die 70er zurück. Und die Zahl hat sich eigentlich nie verändert. Also es gibt die Parteistimme und dann gibt es diese, man nennt sie Vorzugsstimmen. Und da gilt aber dann das Prinzip, dass die Parteistimme die Vorzugsstimme schlägt. Das heißt, wenn man beispielsweise ÖVP wählt, dann kann man nur für eine Vorzugsstimme für einen ÖVP-Kandidaten vergeben und nicht etwa für einen Kandidaten von den Grünen zum Beispiel.
Okay, also hat man dann die Auswahl quasi zwischen mehreren Vorzugsstimmen, die alle einer Partei angehören, oder?
Naja, es ist so, es gibt eine Gliederung, es gibt die Bundesliste, die Landesliste und dann gibt es nochmal die Bezirksebene und für jede dieser Ebene kann man eine Stimme vergeben. Und die Parteien haben dann natürlich immer mehrere Kandidaten dafür. Aber man muss, wenn man diese Partei wählt, dann kann man nur einen Kandidaten dieser Partei auswählen.
Also im Prinzip Baden-Württemberg Deluxe. Du bist zwar gezwungen, beide Stimmen auf eine Partei zu vereinen, aber du kannst dir quasi nochmal die Direktkandidaten deiner einen Partei ein bisschen näher aussuchen, ja?
Genau.
Okay. Ist ja auch ein interessantes System, was man sich alles einfallen lassen kann, um ein Parlament zu füllen. Das ist unfassbar. Wusstest du das, Manu?
Ja, nee, also dass das in Österreich so gehandhabt wird, wusste ich auch nicht. Allerdings ist das eine sehr interessante Lösung, weil wir haben ja, also dass man das in Baden-Württemberg jetzt so regelt, eine Stimme und damit hat man quasi erst und Zweitstimme abgedeckt und bleibt innerhalb einer Partei, kann man auf Landesebene durchaus machen, aber auf Bundesebene ist diese Trennung nach Direktmandat und Partei schon wirklich sinnvoll, weil ich kann ja jetzt irgendwo sagen, ich wähle jetzt hier meinen Direktkandidaten, weil ich weiß, der wird das neue Fußballstadion auf jeden Fall durchsetzen und dann wird das auch kommen. Aber insgesamt für die Bundespolitik wünsche ich mir, dass wir mehr für den Klimaschutz tun. Und da kann es dann durchaus sein, dass ich sage, okay, als Partei wähle ich die Grünen und als Direktkandidaten wähle ich dann hier vor Ort meinetwegen jemanden von eine CDU oder SPD, weil die genau eine bestimmte Maßnahme dann in der Legislaturperiode vorantreiben werden, die ich unbedingt hier vor Ort für mich haben will oder eine wichtige Brücke oder was auch immer. Aber im Bundestag sollen sie dann bitte schön Themen diskutieren im Großen und Ganzen und da will ich bezwecken, dass dann halt ein Ruck in eine bestimmte Richtung passiert. Von der Warte finde ich dieses Direktmandatssystem nicht schlecht, weil dann muss sich natürlich der Abgeordnete vor Ort auch ins Zeug legen, seinen Wahlkreis voranzubringen, seinen Wahlkreis ja auch irgendwo zu bevorteilen, also sprich Investitionen irgendwie dahin zu lenken. Die CSU macht das ja immer ganz geschickt, indem sie das Verkehrsministerium immer für sich gewinnen und dann plötzlich unglaubliche Investitionsvolumen unverhältnismäßige Art nach Bayern gehen. Und genau darum geht es ja, dass der Direktkandidat dann alle Mittel und Wege in Bewegung setzt, um quasi meinen ja, Heimatort und meine Heimatregion zu unterstützen. Aber mit meiner Wahl einer Partei kann ich natürlich dafür sorgen, dass ich die Kernthemen der Politik in eine gewisse Richtung dann verschieben. Und deswegen finde ich diese Trennung ganz gut und dass die Leute sich dann trotzdem bemühen müssen, die Erststimme zu bekommen für ein gewisses regionales Projekt. Wenn man das jetzt allerdings wie in Österreich macht, würde man natürlich dieses Problem mit den Überhangmandaten bei uns auch erschlagen. Aber ich könnte mir dann vielleicht bei der Partei, die ich gerne auf Zweitstimme wählen will, dann halt den Kandidaten, die sich dann ja auch irgendwie bewerben und vorstellen müssen, ja, den Kandidaten raussuchen, der dann für mein regionales Thema am ehesten dazu passt. Da kann ja, es gibt ja durchaus auch innerhalb der Parteien oft genug unterschiedliche Positionen zu gewissen Projekten. Und dann kann ich halt dann sagen, okay, ich weiß von dem meiner präferierten Partei, der spricht sich für dieses Projekt aus und der andere spricht sich aber gegen das Projekt aus. Und da sollten dann, wenn man das tatsächlich adaptieren würde, natürlich die möglichen Kandidaten im Vorfeld klar positionieren, weil es nutzt nichts, wenn ich da drei zur Auswahl stelle und die haben quasi ein und die gleiche Linie, also dass ich da quasi Klone hinstelle, was die politische Meinung angeht.
Ich muss das auch
Was
noch
aber
mal
nicht.
nachfragen. Entschuldigung. Ist das denn dann auch so, dass es dann quasi innerparteilich so dann quasi nochmal einen innerparteilichen Wahlkampf darum gibt, nach dem Motto, wählt den, den oder den von der Partei?
Ja, gibt es durchaus, vielleicht nicht wie manch anderen Fällen, aber es gibt durchaus auch inhaltliche Differenzen.
Und würdest du dir wünschen, dass du, also jetzt vielleicht nicht du speziell, aber könntest du dir das vorstellen, dass das mehr bringen würde, wenn du jetzt wie in Deutschland die Möglichkeit hättest, eben eine Erststimme der SPÖ zu geben und eine Zweitstimme möglicherweise einem Direktkandidaten der Grünen oder so? Andersrum wäre der Fall, egal. Aber
ja, es hat Vorteile und Nachteile. Es kann natürlich auch nicht sein, dass das Parlament aus allen Nähten platzt, aber andererseits ist das vielleicht sogar eine bessere Interessensvertretung. Man muss ja abwägen, was dann letztendlich besser ist, glaube ich.
Ja, sehr schön. Dann haben wir jetzt herausgestellt, die Deutschen wünschen sich das österreichische System, die Österreicher das deutsche. Ich glaube, damit kommen wir auch nicht weiter. Nein, Quatsch. Wir bleiben da mal dran und halten. Ich halte das hier in Münster mal im Auge. Und wir schauen mal, was sich im Wahlrecht tut. Es wurde ja das vielleicht als kleiner Anhang zu dem Thema, sonst machen wir auch gleich ganz schnell weiter. Aber als kleiner Anhang zu dem Thema wurde ja jetzt vor ein paar, es sind glaube ich schon Monate, wurde ja auch ein kleines Wahlrechtsreformchen von der Großen Koalition in Berlin noch durchgesetzt. Die Anzahl der Wahlkreise wird dann, glaube ich, aber erst zur nächsten Bundestagswahl reduziert. Jetzt für die kommende Bundestagswahl 2021 wird nur eingeführt, dass eben nicht mehr ganz so viele sogenannte Ausgleichsmandate verteilt werden, dass also im Kern quasi die Verhältniswahl ein ganz klein wenig geschwächt wird gegenüber eben den Direktmandaten, um möglicherweise einige wenige Plätze im Bundestag einzusparen. Wobei durchgerechnet wurde, naja, je nach Wahlergebnis könnte es sein, dass das so gut wie nichts bringt. Na gut, darüber können wir uns auch vielleicht nochmal wann anders unterhalten. Die nächste Bundesregierung wird das Thema Wahlrechtsreform in Deutschland sicherlich auch auf dem Zettel haben. Ich möchte Marlon das Wort geben, denn er hat noch ein Thema hinterlegt und er hat sich gewünscht, dass wir heute keinen 2-Stunden-Podcast machen. Also Marlon, dein Thema bitte.
Ja, als Thema, das habe ich überschrieben mit: Warum dürfen Verschwörungstheoretiker auf den Straßen tun und lassen, was sie wollen? Als ich das Thema gewählt habe, stand ich noch schwer unter dem Eindruck dessen, was am letzten Wochenende in Leipzig passiert ist. Jetzt stehe ich schwer unter dem Eindruck, was gestern in Frankfurt am Main passiert ist. Und es ist eine deutliche Linie zu spüren, dass wir gerade auf ein großes, ja, Problem zusteuern, nämlich wie geht man mit diesen Querdenken-Protesten um? Und wie kommt es, dass eine ausgemachte Law-and-Order-Partei wie die CDU sowohl jetzt in Hessen, aber auch vor allem in Sachsen es nicht hinkriegt, den Rechtsstaat umzusetzen? Also, dass man das hat laufen lassen in Leipzig, die Querdenker und Corona-Leugner, da hat Polonaise feiern lassen, anstatt die Veranstaltung wirklich rigide aufzulösen. Und gestern in Frankfurt, das war sehr verstörend, ist man dann mit den Wasserwerfern auf die Gegendemonstranten, also auf die Menschen, die sich für einen vernünftigen Umgang mit der Corona-Situation eingesetzt haben, mit dem Wasserwerfer losgegangen, was ich komplett absurd finde und irre, dass quasi die deutsche Polizei und die deutsche Justiz es ermöglicht, dass die Querdenker ihre Aufmärsche durchziehen können, was ja allein im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung und dem Gesundheitsschutz genau das Gegenteil ist, was gemacht werden sollte. Und da sehe ich sowohl Justiz, die ja die Corona-Demo in Leipzig genehmigt hat, als auch die Sicherheitsorgane, die jetzt auf die Gegendemonstranten, also auf die, die sich für die Corona-Schutzmaßnahmen einsetzen, losgegangen ist. Hier kommen wir langsam an einen Punkt, wo wir mal schauen müssen, wie wenden wir unsere Gesetze eigentlich an und ist das der richtige Weg, wie sie jetzt in Leipzig halt rein mathematisch ausgelegt wurden. Da hieß es ja, 17.000 sind angemeldet, es sind so und so viele Quadratmeter. Rein von der Mathematik her ist da genug Platz für jeden, um 1,50 Meter Abstand zum anderen zu halten. Dass das aber nicht berücksichtigt, dass die Querdenker schon in der Vergangenheit immer wieder vorsätzlich sich nicht an die Schutzmaßnahmen oder an die Hygieneauflagen gehalten haben. Das wird vollkommen wegignoriert da vom Oberverwaltungsgericht und man lässt das zu und die Polizei will dann auch nicht eingreifen. Und wenn man dann Argumente hört, man will dann auch von Seiten der Sicherheitskräfteführung die Polizei auch unter anderem deswegen nicht gegen die Querdenker einsetzen, weil man die eigenen Polizisten nicht verprellen will, weil einige Teile der Polizei Sympathie für diese Leute haben. Da hört bei mir ehrlich gesagt alles auf und ich frage mich, wo kommen wir hier langsam an den Punkt des Staatsversagens? Und wo ist jetzt der Ausweg zu suchen, wie man in Zukunft mit solchen Demonstrationen umgeht? Klar, es ging ja der Weg des rigorosen Verbietens solcher Veranstaltungen. Da haben wir aber tatsächlich den Punkt, dass das Demonstrationsrecht ein sehr, sehr hohes in Deutschland und dass man da für andere Veranstaltungen, dass man dann nicht irgendwo jede x-beliebige Demonstration zukünftig verbieten kann. Alter, weiß ich auch nicht, wo der goldene Weg ist. Allerdings muss ich trotzdem sagen, also auch wenn ein Gericht sagt, da dürfen jetzt 20.000 Leute in die Stadt reinhammeln, aber wenn die sich nicht an die Auflagen halten, die dieses Gericht beschlossen hat und dann nicht durchgegriffen wird oder wie eben gestern in Frankfurt auf diejenigen losgegangen wird, die vernünftige Hygienemaßnahmen wollen, dann läuft irgendwas schief und dann muss anders vorgegangen werden, weil sonst wird man auch da auf der anderen Seite eine Gegenreaktion provozieren, beziehungsweise aber auch vielleicht Menschen davon abhalten, Zivilcourage und Gegenhalten auszuführen gegen solche ja mittlerweile als extremistisch zu vermutenden Organisationen, die stark von Rechtsextremen unterwandert sind. Damit verhöhnt man ja letztendlich aufrechte Demokraten und couragierte Bürger, die sich gegen sowas zur Wehr setzen wollen, weil man dann das Gefühl bekommt, der Staat ist nicht auf meiner Seite. Und da würde ich gerne auch mal von euch hören, ob ihr eine Idee habt, wie man jetzt mit dieser wirklich schwierigen Situation von Seiten der Sicherheitskräfte und der Gerichte umgehen sollte.
Ich würde mich schon mal im Vorhinein bei Daniel entschuldigen, der sicherlich aktuell gerade noch mal in dieser Folge das Gefühl hat, er sei Korrespondent für Österreich. Aber ich möchte zuerst eine Antwort von Daniel hören, verbunden vorab mit der Frage, wie das eigentlich in Österreich gerade aussieht, mit Querdenken oder generell Corona-Maßnahmen, Leugner, Gegner, wie auch immer, Skeptiker.
Naja, also verglichen mit Deutschland sieht es doch relativ anders aus, weil diese großen Demos sind mir nicht bekannt, also selbst nicht in Wien. Aber natürlich gibt es auch viele, die das Virus leugnen. Vielleicht nicht in so einer harten Form, wie es manche tun. Aber diese Skepsis ist schon da, würde ich sagen. Aber diese enormen Ausschreitungen gab es natürlich nicht. Und hier ist, glaube ich, meiner Meinung nach ganz wichtig, es ist nicht richtig, diese Demos zu verbieten, weil ich glaube, das wäre erst recht Wasser auf die Mühlen dieser Verschwörungstheoretiker, wer auch immer in dieser Gruppe ist, weil sie sich dann in ihrer Theorie viel eher noch bestätigt fühlen, also dass Deutschland beispielsweise eine Diktatur wäre und so weiter. Aber wenn es so weit kommt, dass dann diese Hygienebestimmungen nicht eingehalten werden, dann sollte diese Demo natürlich aufgelöst werden. Aber ich glaube, wir müssen uns damit anfreunden, sozusagen, dass dieser Protest unter der Voraussetzung, dass die Hygienebestimmungen eingehalten werden, durchgeführt werden kann. Aber in dem Fall sehe ich es natürlich nicht gegeben, dass diese Bedingungen eingehalten werden.
Also ich muss mich da anschließen. Ich würde es auch sagen, auch mit dem Verweis auf das, was Marlon gesagt hat. Wir sagen das immer so, Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut. Es ist ja auch nicht nur ein hohes Gut des hohen Gutes wegen. Sondern es muss immer und in allen Zuständen möglich sein, dass man in Deutschland seine Meinung sagt. Und ganz ehrlich, alle, die aktuell rausgehen, sich auf die Straße oder ins Internet stellen und sagen, das darf man ja alles gar nicht mehr sagen. Die machen nicht nur einen herausragenden Logikfehler, sondern die diskreditieren unsere Demokratie. Und wenn ich beobachte, was in Frankfurt geht, was in Leipzig geht, was in Berlin mehrmals ging, was ja inzwischen in mehreren deutschen Großstädten passiert ist, dann glaube ich nicht, dass aktuell ernsthaft die Demokratie in diesem Land in Gefahr ist, die Grundrechte in diesem Land in Gefahr sind. Das Einzige, was in diesem Land in Gefahr ist, ist unser Verhältnis zur Polizei. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, mit jeder Meldung, die ich lese, in der in irgendeiner Weise die Polizei involviert ist, verliere ich wieder ein bisschen Vertrauen in die Polizei. Und wenn eine Sache die Demokratie auf lange Sicht gefährdet, dann ist das ganz sicherlich nicht der Versuch der Politik, einer Pandemie Herr zu werden, den man ja gut und gerne von allen Ecken und Enden kritisieren kann. Sondern wenn es eine Sache gibt, die die Demokratie auf lange Sicht wirklich gefährdet, ist, wenn die Polizei oder auch generell die Sicherheitsorgane, die Exekutivorgane, die ja wirklich diese Beschreibung als exekutiv hoch verdienen, wenn diese Organe nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft stehen, auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und sogar ja nicht mehr im Sinne der eigenen Führung handeln. Weil man muss sich ja mal überlegen, die Corona-Maßnahmen, gegen die teilweise unter Daumen hoch und Applaus der Polizei demonstriert wurde, das sind ja die Corona-Maßnahmen, die unter anderem auch ein deutscher Innenminister und eine deutsche Bundesregierung und alle Landesregierungen, Polizei ist ja hauptsächlich Länderaufgabe, mit verantwortet haben, mit verabschiedet haben. Ja, also das ist nicht nur, die Polizei verliert den Halt gegenüber der Gesellschaft, das ist auch, die Polizei verliert den Halt gegenüber des eigenen Dienstherrn. Ja? Und da muss man schon sagen, also das gefährdet die Demokratie in diesem Land. Und ich sehe es, wie gesagt, wie Marlon und auch wie Daniel, wir dürfen keine juristischen Präzedenzfälle schaffen, wo wir einfach mal so eine Demonstration verbieten. Das ist richtig. Und ich finde auch, Gerichte geben sich große Mühe, wenn sie sich diese Fälle anschauen. Aber wenn Gerichte nicht darauf setzen können, und das ist aktuell so, es tut mir leid, ja, wenn Gerichte nicht darauf setzen können, dass Auflagen, die sie machen, exekutiv durchgesetzt werden, dann brauchen wir auch in Gerichten einen Sinn für die Realität. Also normalerweise, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre ein Gericht und mache eine Auflage für eine Demonstration und sage, Leute, Demonstrationsrecht einschränken, No-Go. Keine Option, einfach irgendwas zu verbieten. Auch übrigens keine Option, einfach zu sagen, geht doch an den Stadtrand zum Demonstrieren. Stehe ich 100% dahinter, würde ich als Gericht ganz genau so sagen. Aber ich muss mich doch als Gericht auch darauf verlassen können, wenn ich das so entscheide und wenn ich die Auflage mache, es gibt aber Masken und es gibt aber Mindestabstände, dann muss die Polizei das durchsetzen. Und wenn sich ein Gericht auf die Polizei nicht mehr verlassen kann, dann muss ein Gericht auch einen Sinn für die Realität zeigen. Und diesen Sinn für die Realität hat unter anderem das Oberverwaltungsgericht in Bautzen nicht gezeigt. Und was noch viel schlimmer ist, es wird ja nicht nur gegen Corona-Auflagen verstoßen, sondern es wird ja auch gepöbelt gegen Presse, gegen Gegendemonstranten, ihr habt gerade schon angesprochen, gegen Gegendemonstranten wird härter vorgegangen als gegen diejenigen, die gegen alle Regeln verstoßen. Ich habe Pressestimmen gehört, also Pressestimmen im Sinne von Stimmen aus der Presse, Journalistinnen und Journalisten, die vor Ort waren, sowohl in Frankfurt als auch in Leipzig, die sagen, also es, insbesondere in Leipzig gab es noch keine, es gab, sie haben noch keine Demonstration miterlebt, in der die Journalistinnen und Journalisten so wenig durch die Polizei geschützt wurden, wie bei diesen Demonstrationen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es in der Polizei ein strukturelles Problem, und zwar offenbar ja nicht nur mit Rassismus, sondern auch generell damit, dass da offenbar gewaltige Teile der Polizei ihre Aufgabe nicht verstanden haben. Und das gefährdet Demokratie in Deutschland. Das ist eine reale Gefahr für uns. Und ob ich Maske tragen muss oder nicht, das ist vielleicht lästig. Da kann man streiten über wissenschaftliche Hintergründe oder nicht. Das ist alles ein schönes Thema zum Reden und auch, wenn man möchte, zum Demonstrieren. Das will ich niemandem verbieten. Jeder soll von morgens bis abends sich demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen noch und nöcher. Aber wenn die Polizei uns in diesem Land abdreht, dann haben wir wirklich ein Problem. So sehe ich das.
Gut, wir haben ja in Deutschland die Gewaltenteilung. Wir haben die Judikative, die getrennt ist von der Exekutive und natürlich von der Legislative. Und wenn die Judikative sich nicht auf die Exekutive verlassen kann, dann müssen wir doch Konsequenzen im Bereich der Politik und der politisch Verantwortlichen suchen. Und gerade nach Leipzig verstehe ich nicht, warum es keine Konsequenzen gab. Also da hätte zumindest der Polizeichef, eigentlich aber auch der Herr Wöller, der Innenminister, zurücktreten müssen, weil es war ein komplettes Versagen dessen, was du gesagt hast, die Justiz wird sich darauf verlassen, dass die Exekutive das umsetzt, was sie an Auflagen erteilt. Und wenn es da Probleme, strukturelle Probleme in der Polizei gibt, dann muss man doch gegen diese strukturellen Probleme vorgehen. Und das müssen auch dann die obersten Dienstherren, und das ist ja in dem Fall dann immer derjenige, der im Innenministerium Chef ist, also der Innenminister, Konsequenzen ziehen. Wenn er feststellt, dass seine Polizei nicht das umsetzt, wofür er maßgeblich steht, nämlich für oder als Vertreter des demokratischen Staates und das akzeptiert wird, was wir durch unsere Volksvertreter haben beschließen lassen. Und hin oder her, ob das Parlament das mit abstimmt oder nicht, es ist eine sehr schnelle, dynamische Situation mit Corona. Es muss schnell reagiert werden und es wurden Auflagen beschlossen. Die sind jetzt erstmal so da und wenn die nicht wirken, dann muss man sich ja selbst fragen, warum soll ich die überhaupt noch selber einhalten? Ich halte sie aus gesundem Menschenverstand ein, aber viele andere, die vielleicht bisher nur so mitgemacht haben, die, ich sag mal, Gruppenzwang oder weil sie sich noch nicht Gedanken drüber gemacht haben und jetzt feststellen, naja, wenn ich es nicht tue, drohen mir auch keine Konsequenzen oder dann werde ich vielleicht sogar von unseren Sicherheitskräften unterstützt, weil das sind genau diese Bilder, die dabei entstehen, müssen zumindest die zuständig politisch Verantwortlichen Konsequenzen ziehen und das tun sie nicht. Und das ist das nächste Problem, das wir dabei haben, dass die Leute, die verantwortlich sind, also im konkreten Fall für Leipzig jetzt der Innenminister, da nicht seinen Stuhl räumt und sagt, also ich habe das hier mit der Polizei komplett falsch eingeschätzt und versucht dann nachher am Ende noch mich rauszureden, es war eine friedliche Veranstaltung, es war eine friedliche Versammlung, es gab nur friedliche Bilder, was total an der Realität vorbeigeht. Also mit solchen Leuten wird sich die Situation ja auch nicht ändern oder verbessern. Und da sehe ich kurzfristig und ad hoc den einzigen Punkt, wo man angreifen könnte, indem man sagt, okay, man tauscht hier den Innenminister gegen jemanden aus, der durchgreift und die Polizei wieder in Anführungsstrichen auf Spur bringt, nämlich auf die demokratische und als Vertreter des Staates und als Freund des Volkes.
Muss man sich mal reinziehen, selbst die Bundesregierung geht insofern voll mit bei diesen Äußerungen und Einschätzungen. Insofern ist dann zum Beispiel O-Ton Steffen Seibert heißt, also O-Ton nicht, aber paraphrasiert, heißt, das sei ja eine Veranstaltung gewesen mit sehr vielen Leuten, 20.000 und ja, da seien Extremisten dabei gewesen, das ist besorgniserregend, aber man darf die Menschen ja auch nicht alle über einen Kamm scheren und wir müssen, und das ist ja immer das Credo, die Sorgen und Nöte der Bürger ernst nehmen. Ja, wir müssen die Sorgen und Nöte der Bürger ernst nehmen, aber dann doch bitte in der qualitativ, quantitativ richtigen Reihenfolge. Also die Sorgen und Nöte der Mieterinnen und Mieter. Vor kann ich im nächsten Monat meine Miete noch zahlen? Die Sorgen und Nöte derjenigen, die sich über 60 oder über 70 sind, die sich jetzt fragen, welche Überlebenschancen habe ich noch auf der einen Seite und welche Chancen meine Familie oder überhaupt irgendwen noch zu treffen, zu sehen, Kontakt zu knüpfen, zu halten, habe ich noch auf der anderen Seite. die Sorgen und Nöte der Hoteliers, der Restaurantbetreiber, was wird aus meinem Unternehmen, wenn der Winter noch länger dauert? Die Sorgen und Nöte der Künstlerinnen und Künstler, der Veranstaltungsmenschen, die gefühlt immer noch vergessen sind. So, also ich habe jedenfalls nicht das Gefühl, dass dort jetzt irgendwo die große Wende kam. Die Sorgen und Nöte der Schülerinnen und Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer, der Eltern. Wie wird das eigentlich mit der Schule weitergehen? Selbst wenn es Corona nicht gegeben hätte, hätten wir in Deutschland immer noch das Problem mit viel zu wenig digitaler Kompetenz in der Schule, viel zu viel Druck, viel zu viel Stress, viel zu uneinheitliche Systeme. Immer noch in Deutschland viel zu viel Benachteiligung aufgrund des sozialen Status. Also, wenn wir die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen wollen, dann müssen wir bestimmt an 100 Stellen anfangen, die wichtiger sind, als ob ich jetzt eine Maske tragen muss oder nicht.
Stimme ich dir zu.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Das war sehr treffend formuliert.
Die Frage bleibt, was macht man? Ich sage nur, letztlich kannst du auch durch einen Rücktritt gewisse systemische Dinge nicht verändern. Also Rücktritt ist eine Forderung, die ich nachvollziehen kann und wo ich auch in vielen Fällen immer mitgehe. Oft aber auch das Problem sehe, dann tritt der eine zurück, dann sind alle froh und sagen, ja, endlich wurden mal Konsequenzen gezogen. Dann kommt ein anderer, der möglicherweise die gleichen, ähnliche oder andere Fehler macht, die genauso schlimm sind oder sogar schlimmer. Und dann wird aber erstmal wieder nicht drauf geguckt auf das Thema, weil alle sagen, naja, wir haben es ja gelöst, der eine ist ja zurückgetreten. Das kann es nun auch nicht sein. Und meine Argumentation schlussendlich, punktum, ist, wir sind ja hier nun mal auch ein Podcast von fünf SPD-Mitgliedern. Meine Argumentation ist letztlich, solange die CDU strukturelle Probleme hat mit diesen Themen, ist das Beste, was wir tun können, so viele Menschen in diesem Land wie möglich davon zu überzeugen, dass unabhängig davon, ob sie jetzt Alternative die SPD wählen, das wäre natürlich aus unserer Sicht jetzt die beste Alternative, aber CDU bitte doch einfach nicht mehr wählen. Wirklich, wenn es irgendjemanden da draußen gibt, der das jetzt gerade hört, schon mal CDU gewählt hat, mal CDU nochmal wählen möchte, CDU-Mitglied ist, keine Ahnung, was soll es ja alles geben, überlegt das bitte mal ganz kritisch und setzt euch, wenn ihr denn entscheidet, in dieser Partei zu bleiben oder bei dieser Partei als Wählerin, Wähler zu bleiben, dann kämpft bitte gegen die Tendenzen in dieser Partei, die in diese Richtungen gehen, die wir gerade beschrieben haben. Oder ihr erliegt der Erkenntnis, die ich persönlich für mich geschlossen habe, dass leider, zumindest mit den größten Teilen der CDU, nicht mehr gut Kirschen essen ist oder kein Pferd mehr in die Waschmaschine zu stellen ist. Mir entfällt gerade diese Redewendung, die man da an der Stelle eigentlich einfügen muss. Aber ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Gut. So viel Parteiwerbung für heute. Daniel, wir springen in die Europäische Union. Du hast auch ein Thema mitgebracht.
Ja, genau. Also vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass es eine Einigung gab, dass es nun einen Rechtsstaatsmechanismus innerhalb der EU gibt, der auch besagt, dass bei Verstößen, dass dementsprechend mit Kürzungen oder mit einem gestrichenen Budget für das jeweilige Land sich auswirkt. Und besonders betroffen davon sind natürlich Ungarn und Polen, die auch drohen, ein Veto bei zukünftigen Budgetplanungen beispielsweise einzulegen. Aber bei diesem Mechanismus ist lediglich eine Zweidrittelmehrheit im Rat, im Ministerrat erforderlich. Deswegen haben diese beiden Länder hier nicht die Möglichkeit zu blockieren, aber sehr wohl dann im weiteren Verlauf von EU-Verhandlungen beispielsweise. Mich würde da interessieren, wie schätzt ihr das ein? Glaubt ihr, dass diese Maßnahme wirklich etwas erzielt? Oder wäre es vielleicht sogar besser, nicht Kürzungen vorzunehmen, sondern Boni auszuzahlen für jene Länder, die sich an diese Kriterien halten?
Ja, also das ist ein Thema, das muss angegangen werden, was in Ungarn und Polen passiert. Das ist mit den Grundsätzen der EU in meinen Augen schon nicht mehr zu vereinbaren. Da sind so viele rechtliche Neuregelungen geschaffen worden, die gegen viele Grundwerte der EU verstoßen, auch gegen viele Grundwerte, die ich persönlich vertrete. Und da muss jetzt irgendwo ein Hebel gefunden werden, solche schwarzen Schafe einzufangen und halt auch der Bevölkerung in diesem Land Unterstützung zukommen zu lassen, dass sie auch weiterhin überzeugte Europäer und Anhänger der Europäischen Union bleiben. Also zuletzt habe ich mich doch sehr darüber aufgeregt, dass in Polen dieses Abtreibungsrecht wieder auf einen Stand der grauen Vorzeit zurückversetzt wurde, was die Frauen extrem in ihrer Selbstentfaltung und Selbstgestaltung entrechtet. Und da muss die EU halt als überstehende Institution einfach zeigen, dass sie in der Lage ist, sowas zu unterbinden und einen gewissen Standard innerhalb der gesamten EU zu halten, weil das ist ja auch immer das Argument, dass wir einen besseren Standard für alle Mitglieder der EU erreichen wollen. Dass alle, die jetzt noch nicht so weit sind wie Deutschland und Frankreich beispielsweise, dass die anderen dann nachgezogen werden. Das ist ja die Idee hinter der EU, um allen anderen Mitgliedstaaten auch einen Aufstieg zu ermöglichen in eine bessere Politik, Gesellschaft, ein besseres Zusammenleben unter besseren Umständen, dass es einfach vorangeht. Schon so leicht in Richtung Utopie gehend. Jedenfalls wurde es so angestrebt und wird es auch von vielen noch angestrebt. Und natürlich kann man solchen Abweichlern, sage ich jetzt mal, nur wehtun, indem man sie halt finanziell belangt, weil letztendlich ist das gesamte Konstrukt EU nur ein finanzielles Konstrukt, weil wir ein reines Nationalstaatenbündnis haben und Einflussmöglichkeiten gibt es halt von der EU als Unionsstaat eben nicht auf die Mitgliedsländer, außer halt über den EU-Haushalt finanzieller Natur und wie es jetzt halt auch ist, die Kopplung solcher Maßregelungsmöglichkeiten an dringend benötigte Finanzhilfen, nämlich dem Corona-Hilfspaket gekoppelt. Nur so kann man dann vielleicht sagen, ihr schluckt die Kröte, weil dahinter wartet das große Geld, das ihr dringend nötig habt. Das ist eine Art und Weise, sowas umzusetzen, wie es auch in den USA oft gemacht wird, dass gewisse Sachen mit durchgewunken werden, in ein Gesetzespaket mit reingeschnürt werden, wo es eigentlich um andere Themen geht und wo man das dann halt finanziell bindet. Und ich glaube auch nicht, dass Ungarn und Polen sich dem verweigern werden. Die werden jetzt die Kröte schlucken, weil sie halt dringend auf die Corona-Hilfen. Ich meine, das ist ja ein Finanzpaket von 750 Milliarden Euro für alle EU. Die brauchen natürlich das Geld, das daraus kommt, dringend, um auch intern weiter funktionieren zu können. Und von der Warte wird das wohl funktionieren. Also das muss auch weiter ausgebaut werden, weil wir haben einen gewissen Anspruch an den Rechtsstaat in der EU. Und da, ich finde auch, dass die EU noch weiter gestärkt werden muss. Und da müssen wir halt dahin kommen, dass das auch akzeptiert wird von den politisch Verantwortlichen und von der Bevölkerung. Und das halt Orban und die PiS in Polen regieren, ist ja ein klares Zeichen dafür, dass da Mehrheiten der Bevölkerung offensichtlich nicht zufrieden mit der EU sind, sondern sich gerne wieder eine Rolle rückwärts wünschen. Sonst wären diese Leute da nicht demokratisch an die Macht gekommen.
Und da naja, halt, wobei, da möchte ich vielleicht kurz einhaken. Es ist ja eigentlich fast absurd, dass in Polen die Zustimmung zur EU in Umfragen so hoch wie in keinem anderen Mitgliedsland ist. Aber diese PiS-Partei trotzdem ein entgegengesetztes Programm verfolgt. Mir sind die Gründe persönlich nicht ganz klar, aber Polen gilt ja trotzdem als EU-freundliches Land.
Ja, vielleicht. Ja. Es gibt da halt einfach und verzeiht mir bitte, bitte diesen Wortwitz, eine extreme Polarisierung der Gesellschaft. Da werden, und das ist ein bisschen ähnlich wie in den USA, das gerade anlässlich zu Wahlen immer wieder passiert, eigentlich alle politisch relevanten und interessanten Fragen innerhalb der Gesellschaft anhand einer einzigen Trennlinie versucht aufzubauen. Und dieser Versuch glückt in letzter Zeit, insbesondere in Polen, sehr, sehr gut. Also es gibt halt in Polen dann die Anhänger unter anderem der Peace-Partei, die sich stark gegen die EU aussprechen, stark konservativ versuchen, sich zu betonen, sich auch auf den katholischen Background des Landes versuchen zu berufen. Und es gibt dann eben die ganz laute und ganz starke auch Gegenbewegung. In Polen gab es vor 2 Wochen und ich glaube auch diese Woche wieder große Proteste, unter anderem auch gerade vieler weiblicher und vieler jüngerer Polinnen und Polen, die sich natürlich ganz klar für die Europäische Union aussprechen. Und ganz ehrlich, die Leute in Polen wissen ja auch, dass sie die EU mehr oder weniger brauchen, wenn sie weiter quasi den Weg des, ich sag jetzt mal, Fortschritts gehen wollen. Also es gibt ja das schöne Sprichwort über Polen, was mal ein Freund mit polnischen Wurzeln mir erzählt hatte. Man fährt ja nach Polen rein von Deutschland aus und die Reise von einem Ende zum anderen Ende von Polen, das sind 1000 Kilometer und gleichzeitig 100 Jahre. Und also da gibt es einfach noch sehr viel Potenzial aufzuholen und das wissen eigentlich die Polinnen und Polen. Und sie hoffen aber trotzdem, dass sie jetzt in Partnerschaft mit Ungarn oder anderen Ländern eine gewisse autoritäre, erzkonservative Art der Politik verfestigen können, innerhalb der Europäischen Union so eine Art Block zu bilden. Und wie Malon schon gesagt hatte, das Ganze spielt sich dann jetzt vor allen Dingen wieder in finanziellen Fragen aus. Und da zeigt sich, ich glaube, darauf wolltest du vorhin auch hinaus, da zeigt sich auch so ein bisschen wieder die Funktionsunfähigkeit der EU und die Tatsache, dass sie einfach nicht vollwertig konstruiert ist, weil es einfach keine politische Einschränkungsmöglichkeit so wirklich gibt. Also in der Theorie steht zwar EU-Recht über nationalem Recht, aber es gibt eben keine föderale Exekutive. Also es gibt zwar die EU-Kommission als Exekutivorgan, das aber reine Verwaltungsaufgaben hat. Und alles andere, was auf europäischer Ebene in irgendeiner Form exekutiv läuft, basiert immer auf der Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten und hat keinen föderalen Background und läuft quasi immer nur als Koordination und Kooperation und eben nicht als eigenmächtige, eigenständige Exekutivorgan. So, Marlon, jetzt haben wir dich beide unterbrochen.
Ja, das ist der Punkt, ne? Unvollständig konstruiert. Genau, da muss es nämlich hingehen. Man muss das Image der EU stärken als Unionsstaat. Dazu müssen natürlich die Unionsmitglieder auch bereit sein, mehr Kompetenz an die EU abzugeben. Und genau da kommt man dann an den Punkt, wo die Katze sich in den Schwanz beißt. Die EU kann einfach nicht vorangehen und ihr Image stärken, sodass EU-freundlicher gewählt wird in bestimmten Ländern, weil sie eben nicht die Möglichkeiten hat, sich als das zu präsentieren, was sie mal sein möchte, weil sie es eben noch nicht ist. Und da spielt, glaube ich, auch mit rein, dass gewisse Dinge halt eine Einstimmigkeit der Mitgliedsländer verlangen. Und das war, glaube ich, der Grundschaden, der in dieser EU mit in die Wiege gelegt wurde, dass gewisse Dinge nicht nach Mehrheitsprinzip, sondern nur absolut entschieden werden können. Und solange nicht alle Mitgliedstaaten ja irgendwann sich dazu bereit erklären, einen Großteil ihrer Kompetenz auf die EU-Ebene zu übergeben, einstimmig, hat die EU ein großes Problem, um ihre Zukunft weiter zu kämpfen. Und das ist halt der Urknackpunkt. Andererseits finde ich es auch immer wieder schwierig, wenn man eine Europawahl hat. Man hat Spitzenkandidaten. Wir erinnern uns, Weber und Timmermans sind angetreten. Weber hat quasi die Mehrheit geholt und den Job kriegt am Ende Ursula von der Leyen. Das ist auch irgendwo nicht mehr vermittelbar. Da fragt man sich dann natürlich auch, was ist das für eine komische EU, wo wir jetzt extra wählen gehen, sehen Leute auf den Wahlplakaten uns anlächeln, die wollen wir da gerne haben, dass die entscheidend gestalten und dann entscheiden aber dann doch wieder die Nationalstaaten unter sich, nö, das macht jemand anders. Da fühlt man ja sich auch als EU-Bürger und EU-Wähler irgendwo hinter den Baum gestellt. Und das sind so dann die anderen Aspekte, die ja eben dieses Image-Problem noch weiter festigen.
Das zeigt halt auch einfach, dass die EU nicht ernst genommen wird, ne? Fand ich damals ganz interessant. Ich habe mal gelesen, die Entscheidung, dass bei der Europawahl die 5%-Hürde, die ja normalerweise in Deutschland üblich ist, nicht rechtmäßig, nicht verfassungsmäßig ist, hat das Bundesverfassungsgericht unter anderem damit begründet, dass ja das Europaparlament kein Parlament im Sinne wie der Deutsche Bundestag oder die Landtage sei, sondern ja quasi nur ein nebengeordnetes Entscheidungsgremium, durch das zwar Gesetze irgendwie auch durchgewunken werden, aber da ja dort keine parlamentsmäßige Aufbau von wegen Regierung und Opposition aufgebaut wird, sei es im Prinzip auch eben nicht so schlimm, wenn Kleinst- und Splitterparteien dort einziehen, was ja der Grund ist, warum wir im Deutschen Bundestag zum Beispiel die 5%-Hürde haben, ist ja, man will ja sicherstellen, dass es eine regierungsfähige Mehrheit gibt, die eben nicht gestört wird durch Mini-Parteien, die irgendwie dann 1, 2, 3 hier da und dort Sitze bekommen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht damals in der Entscheidung gesagt, naja, aber das EU-Parlament ist ja gar kein Parlament in dem Sinne. Da muss ja gar keine Regierung gebildet werden. Also können wir da ruhig quasi die Hürde senken und müssen da keine Anforderungen stellen, wie wir sie bei richtig echten, ausgewickelten Parlamenten eigentlich in Deutschland stellen.
Ja, historisch ist es ja auch ein Problem, dass, wenn wir sehen, es war ja ursprünglich die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und es ging ja eigentlich nur darum, alle Mitgliedsländer wirtschaftlich zu stärken und voranzubringen. Und irgendwann ist man dann auf die Idee gekommen, naja gut, wir könnten aber vielleicht auch versuchen, ein übergeordnetes Staatenmodell daraus zu bauen, hat aber quasi den ganzen Altballast, der auch schwerwiegend davon lebt, den europäischen Binnenmarkt zu beleben und die Wirtschaft zu stützen, geprägt ist, dann ist auch irgendwo ja schon irgendwo aus sich selbst heraus klar, dass es dann immer irgendwie nicht primär um den Bürger, um den EU-Bürger gehen kann, weil es immer doch auch jetzt noch schwerwiegend um die Wirtschaft geht und deswegen ja auch die Mittelumverteilung innerhalb der EU über den EU-Haushalt, das schlägt bis heute nach. Also man müsste sich vielleicht dann doch von dem System trennen und nochmal ganz von vorne anfangen, weil die Vergangenheit, die Geschichte hier viel zu große Schatten wirft, als dass aus der EU wirklich nochmal das werden kann, was man ja sich in die Gründung, in die Ideenkunde geschrieben hatte, als man die EU ausgerufen hat. Ich glaube, da hat man einfach zu viele Altlasten noch dabei.
Ich bin immer für Flucht nach vorne und muss halt sagen, also wenn man sich für ein Parlament entscheidet, wenn man sich für eine regierungsähnliche Infrastruktur entscheidet, dann muss man sie aber auch ausbauen, dann muss man sie aber auch ernst nehmen, dann muss man sie voll nehmen und dann muss man sie durchziehen.
Oder ja, aber das ist ja genau das, was ich sage.
Ja, genau.
Genau das funktioniert nicht. Man hat sich zu viele Sperren aus einer überholten europäischen Wirtschaftsgemeinschaft mit reingeholt, die jetzt unüberwindlich werden dadurch. Und deswegen müsste man jetzt sagen, nee, wir setzen uns nochmal am Tisch, vergessen alles, was war und schreiben jetzt nochmal eine neue Verfassung für die, wir nennen es Europäische Union. Und gehen davon weg, dass hier wirklich durch ein Land wie Ungarn oder Polen eine absolute Sperrminorität aufgebaut werden kann.
Ich fände es halt auch wichtig, wenn sich Parteien innerhalb Europas noch besser vernetzen würden. Weil bisher sind wir immer noch in dem Framing, dass wir eben von Ungarn und von Polen reden auf der einen und von den Deutschen auf der anderen Seite und den Franzosen und den Iren und hast du nicht gesehen. Und in Wahrheit oder um's transparenter und wahrheitsgetreuer zu machen, müssten wir ja eigentlich sagen, in Ländern, in denen eben, also Polen ist ja nicht Polen, ist ja genauso wenig homogen wie Deutschland, ja. Wie wir das vorhin auch angesprochen haben, auch da gibt es ja eine im Parlament Minderheit, die Sachen ganz anders sieht und die Sachen auch ganz anders machen würde. Und auch das Verhalten von Deutschland innerhalb der Europäischen Union bildet ja vielleicht nicht immer tatsächlich das Verhalten oder die Präferenzen aller Deutschen oder einem gemittelten Schnitt der Deutschen ab, sondern bildet im Zweifel das Verhalten der großen Koalition oder vielleicht auch nur einzelner Akteure dort ab. Ja. Das muss man einfach mal, glaube ich, transparenter machen und da wäre es, glaube ich, auch eine Aufgabe, insbesondere linkerer Parteien, und ich verstehe die SPD als eine progressive, als eine linke Partei, die Aufgabe einfach, Europa eben nicht mehr in Nationalstaaten zu denken, sondern insbesondere, wenn es um die EU und europäische Politik geht, auch in ja, Parteien zu denken, beziehungsweise, ich sage jetzt mal, in Gesellschaftsgruppen zu denken. Es sind ja nicht immer alles gleich Mitglieder von Parteien sein oder es muss nicht quasi immer gleich eine Schwesterpartei sich quasi bekennen. Wir sind jetzt quasi genau das Gleiche wie die in Österreich oder die in Deutschland. So gibt es ja schon, aber man muss ja auch einfach mal anerkennen, dass sich auch nicht alle Gesellschaften in einem gleichen Parteienspektrum organisieren. Das ist ja auch wieder unterschiedlich. Gut. Zu dem Thema soll aber Daniel jetzt an der Stelle das Schlusswort haben.
Ja, ich möchte eigentlich nicht mehr wirklich etwas hinzufügen. Vieles wurde schon erwähnt. Ich glaube, ich möchte das nochmal hervorstreichen, dass man auch wirklich nochmal diese Diskussion führen sollte über eine Verfassung beispielsweise der EU. Das wäre, glaube ich, eine ganz wichtige Basis, meiner Meinung nach.
Also Hausaufgabe, alle arbeiten eine EU-Verfassung aus und nächste Woche vergleichen wir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich muss kurz noch ein paar Sachen sagen. Es ist natürlich die vierte Folge und nicht, wie am Anfang gesagt, die fünfte. Aber so langsam stellt sich eine gewisse Regelmäßigkeit ein. Da kommt es einem vor, als ob man das schon immer machen würde. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Marlon und Emanuel und muss noch mal Katharina und Entschuldigung, ich bedanke mich bei Marlon und Daniel und muss mich an der Stelle muss ich Katharina und Emanuel entschuldigen. Katharina hat heute Abend ihre Stimme leider verloren. Ich hoffe, sie findet sie wieder. Grüße an der Stelle. Und Emanuel muss noch für die Uni einige Sachen tun und ist deshalb heute Abend nicht dabei gewesen. Wir haben die beiden also nicht verloren und vergrault, hoffentlich, sondern die hatten heute einfach leider keine Zeit. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ihr findet uns nach wie vor auf Twitter, Selbsthilfegruppe Politik. Gerne teilen, gerne weitererzählen und gerne reinhören. Und Feedback geben ist auch immer willkommen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich sag mal Tschüss an die beiden in die Runde.
Jo, tschüss.
Ciao. We'll be right back.